Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Spitzenfunktionäre des Bundeslandes Steiermark, ich gratuliere zunächst einmal zu dieser Veranstaltung und bedanke mich, dass Sie mich dazu eingeladen haben. Europa hat in seiner Geschichte es sich nie leicht gemacht. Die Geschichte Europas ist eine Geschichte der Kriege. Von der Antike begonnen bis zum Jahr 1939 und dann 1945. 1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende und es gab schon in den Endphasen dieses schrecklichen Krieges nachdenkliche Leute, die sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, sowas soll uns nie wieder passieren. Eine solche kriegerische Auseinandersetzung mit fantastischen Zerstörungen, die ich ja jetzt hier nicht aufzählen und nicht erwähnen muss. Aber wenn ich sage, Europa hat sich immer schwer gemacht, dann komme ich schon in diese 1940er Jahre. 1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende und bereits 4 Jahre später, 1949, haben die Westeuropäer und die Amerikaner und Kanadier zusammen ein Militärbündnis gegründet, die NATO. Nicht viele Jahre später, sehr kurze Zeit später, haben die kommunistisch dominierten Osteuropäer ebenfalls ein Militärbündnis gegründet, den Warschauer Pakt. Das heißt, es hat nicht einmal ein Jahrzehnt gedauert und die Erkenntnis, nie wieder Krieg, hat sich in Europa und in Nordamerika nicht einmal ein Jahrzehnt gehalten und schon wieder hat man Militärbündnisse geschlossen, hat man massiv aufgerüstet, hat sich mit atomaren Arsenal mehr oder weniger bedroht oder im Schach gehalten. Um Haaresbreite wäre es zu einer Atomauseinandersetzung zwischen Ost und West gekommen, wenn nicht Kennedy und Khrushchev im letzten Augenblick sich über die Vorgänge in Kuba in der Schweinebucht geeinigt hätten und dann doch den Atomkrieg vermieden hätten. In diesem Umfeld ist dann die europäische Friedensbewegung zu Leben erwacht und weiter gediehen. Es kam zur, schon erwähnt wurde, Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 6 Gründungsmitglieder. Und da will ich nur Sie ganz kurz darauf hinweisen, wie sensationell diese Europäische Kohle- und Stahl-Einigung war, weil diese 6 haben bestanden unter anderem aus Deutschland und Frankreich. Also 2 total erbitterte Kriegsgegner, nicht nur im Zweiten Weltkrieg, auch im Ersten und in all den Jahrhunderten davor. Das heißt, die große Leistung dieser Männer, Monet, Schumann, Adenauer und so weiter, war, diese beiden neben den anderen, das waren die Benelux-Länder und Italien, zusammenzubringen und in aller Deutlichkeit zu sagen, und das ist eine historisch große Leistung des Adenauer, dass er die Deutschen dazu gewonnen hat, zu sagen, wir müssen damit tun, weil die anderen bezichtigen uns der Kriegstreiberei in all den Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und mit dieser Gemeinschaft für Kohle und Stahl hat man ja was kontrolliert? Die deutsche Schwerindustrie und den deutschen Kohlenbergbau. Und der wieder eine Grundlage war für Rüstung und so weiter. Österreich. Österreich ist mit dem Staatsvertrag 1955, wie wir wissen, ein neutraler Staat geworden. Aus meiner Erfahrung, und wahrscheinlich kann diese Erfahrung mein Kollege Fischler teilen, übrigens ja, wir sind heute zum ersten Mal per Du geworden, weil zweimal per Du wird man ja nicht. Ja. Und wir mussten aber zur Kenntnis nehmen, bei all unserer Rolle da in Mitteleuropa, wo wir uns immer die Federn auf den Hut gesteckt haben, beim Ungarnaufstand 1956, beim Prager Frühling 1968, bei verschiedenen anderen humanitären Operationen. Bei der Übernahme russischer Juden ins Flüchtlingsheim Schönau, die von dort dann unter unserer Ägide nach Israel, nach USA, Australien, Kanada und so weiter gebracht wurden. Also wir haben da schon ein bisschen was auf die Waage gebracht. Aber glauben Sie mir, dass die Westeuropa hier vor lauter Bewunderung in die Knie gegangen wäre, das ist nicht eingetreten. Die meisten von denen haben zum Beispiel die Neutralität nicht verstanden. Der deutsche Kanzler Helmut Kohl hat mir gesagt, oft, es ist ja Frieden, gegen wen wollt ihr noch neutral sein? Man ist ja nicht gegen jemanden neutral, aber soll halt so sein. Also wir waren schon anerkannt, wir waren natürlich Strauss, Schubert, Mozart, Lana, Haydn etc. Bravo, war alles schön und gut. Aber ansonsten waren wir irgendwie so Eigenartige da an der Ostgrenze Westeuropas mit einem hohen Anteil verstaatlichter Industrie, insbesondere der Schwerindustrie, auch anderer. Und die Neutralität, manche haben gesagt, na, wo gehört ihr eigentlich wirklich hin und so weiter. Dann sind die österreichischen Politiker natürlich mit der Aufgabe konfrontiert gewesen, wie ordnen wir Österreicher uns denn in dieses Friedensprojekt Europa ein? Können wir da irgendetwas beitragen? Können wir uns so verhalten, dass uns die anderen auch akzeptieren? Das war ein ziemlich langer Meinungsbildungsprozess. Organisatorisch, institutionell ist das dann gelandet in der Schaffung der Europäischen Freihandelsassoziation, EFTA. Und das war uns Österreichern sehr sympathisch, weil die EFTA hat keine übernationale Behörde gehabt, jedes Land ist total souverän geblieben und außerdem hat so ein bisschen den Touch gehabt, da sind dabei die Finnen, die Schweden, die Schweizer, die Iren und wir. Das ist ein bisschen unsere Organisation, unsere der Neutralen. Großbritannien war auch ein Gründungsmitglied, die sind aber nicht lang drin geblieben. Also es war recht kommod. Und dann ist der frühere Bundeskanzler Bruno Kreisky einmal konfrontiert worden damit, wie wäre es denn eigentlich, eine Mitgliedschaft Österreichs in der Europäischen Gemeinschaft zu überdenken. Kreisky hat sofort gesagt, gute Idee, geht aber nicht, weil die Russen werden dagegen sein wegen der Neutralität. Wurde nicht weiter verfolgt. In der Mitte der 1980er Jahre, wirtschaftlich eine schwere Phase für Österreich. Internationale Krise der Stahlindustrie, vollkommen betroffen davon Steiermark, Murmürzfurche, Linz, aber auch Aluminium in Ranshofen, aber auch verschiedene Handelsbetriebe. Also es war sehr, sehr schlimm. Und weil die Republik ja Eigentümerin all dieser Betriebe war, musste sie angesichts der Defizitentwicklungen einspringen und aus dem Bundesbudget die Verluste und die Defizite dieser Unternehmen abdecken. Was auf die Dauer von den anderen, nämlich den privaten Industrie- und Wirtschaftsleuten, streng abgelehnt und bekämpft wurde. Und es ging sogar so weit, dass in der Arbeiterschaft die, die in den Privaten gearbeitet haben, nicht mehr länger verstehen wollten, dass sie mit Steuerzahlersgeld die anderen Kollegen da über Wasser halten. Und das Bundesland Steiermark war ein besonderes Beispiel dafür. Ich habe das selber miterlebt. Ich bin einmal in einem Gasthaus gewesen, in Judenburgstraße Engel. Und da sind die Betriebsräte von Leikam dort gewesen. Und da sind ein paar Föstler vorbeigekommen. Und schon haben die untereinander nicht zu streiten begonnen, aber doch, es waren keine ganz fröhlichen und freundlichen Gespräche über die Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen. Das heißt, wir mussten etwas tun, wir mussten handeln. Und wir mussten zur Kenntnis nehmen, dass wir als Nichtmitglieder dieser europäischen Gemeinschaften indirekt diskriminiert wurden. Warum? Weil die 12 untereinander haben vollkommen Freihandel betrieben und der Dritte, der da außen war, der musste Zölle, Einfuhrabgaben und so weiter auf sich nehmen. Das war der erste Schritt, wo Wirtschaftsforscher zu mir gekommen sind und gesagt haben, eigentlich wäre es vernünftig und klug, darüber nachzudenken, ob wir nicht den Beitritt wagen, nämlich mit dem vorweggenommenen Ergebnis, dass wir dann mit am Tisch drinnen sitzen und mitreden, mitentscheiden, abstimmen können, anstatt, wie der Stefan Koren, früher Nationalbankpräsident, das immer gesagt hat, anstatt im Vorzimmer in Brüssel oder in Bern oder in Basel zu sitzen und draußen im Vorzimmer zur Kenntnis zu nehmen, was die drinnen beschlossen haben, wo wir nicht mitreden konnten, es hat aber uns betroffen. Ich habe dann gesagt, das klingt alles sehr gut, aber ich brauche da ein bisschen Belege. Zahlenmaterial wurde geliefert, Argumentationsmaterial wurde geliefert. Das heißt also, die ökonomische, die betriebswirtschaftliche Grundlage ist schon da gewesen, schon geschaffen worden. Aber nichts Betriebswirtschaftliches geht allein ohne Politik. Und die politische Situation in Richtung Teilnahme an der europäischen Integration war schon ziemlich aufgespalten. Also, wenn man jetzt Partei namentlich macht, die SPÖ war im Großen und Ganzen überhaupt nicht dazu zu gewinnen. Sie haben nämlich assoziiert die EG mit der NATO. Warum? Weil sämtliche Gründungsmitglieder waren alle bei der NATO. Und wir haben in der SPÖ haben wir so ein bisschen den Kauderwelsch gepflegt und haben gesagt, die EG ist die volkswirtschaftliche Abteilung der NATO. Und daher haben wir dort nichts verloren. Und im Übrigen die Neutralität. Und dann sind noch welche gekommen und haben gesagt, außerdem steht im Staatsvertrag ein Anschlussverbot an Deutschland. Und wenn wir dort beitreten, da ist Deutschland massiv drinnen, also dann haben wir alles Schlechte auf einmal. Die Russen gegen uns, die Neutralität infrage gestellt und den Anschlussvorwurf. Es hat dann im Außenministerium unter der Federführung eines des Mitarbeiters, ein sehr bekannter EU-Politiker, also EU-Mitarbeiter, Botschafter Scheich, eine Arbeitsgruppe zusammengefunden und die haben unter Zuhilfenahme von Völkerrechtlern und Staatsrechtlern ein Gutachten geschrieben, demzufolge die Neutralität, unsere Neutralität aus dem Staatsvertrag, nicht aus dem Staatsvertrag, steht nicht im Staatsvertrag, ist ein eigenes Verfassungsgesetz, nicht die EU-Mitgliedschaft konterkarieren würde. Mit diesem im Marschgepäck bin ich nach Moskau gereist. Und ein Auerflugzeug, bummvoll mit österreichischen Industriellen. Und die sind während des Flugs zu mir gekommen und haben gesagt, bitte, wir sind EU-minded, aber erwähnen Sie das in Moskau nicht, weil sonst machen wir keine Geschäfte. Und ich habe gesagt, ihr werdet so nicht wissen, dass die Russen das nicht wissen. Dass wir das. Also wir kommen in den Kreml und großer Verhandlungstisch, Ministerpräsident Rischkow begrüßt, wie immer freundlich, und dann sagt er, bevor wir überhaupt über was anderes reden, ich habe gehört, ihr wollt der EG beitreten, das kommt natürlich nicht in Frage. Und ich habe gesagt, ja, aber lieber Freund, wir waren auch per Du mit dem. Ich gesagt, lieber Freund, aber das wird nicht hier entschieden. Das entscheiden wir und das entscheidet man in Brüssel, nicht in Moskau. Es hat dann 3 Tage lang gedauert, bis ich den Rischkow so weit hatte, dass er gesagt hat, der österreichische Bundeskanzler ist hier und hat versichert, Österreich wird alle seine Verpflichtungen einhalten. Das war ein großer Sieg. Wenn man stelle sich vor, ich komme in Schwächert an und im Rucksack habe ich ein Niet der Russen. Die heldenhafte österreichische Seele wäre sofort kollabiert. Ist aber nicht dazu gekommen. Und dann haben wir halt begonnen mit den intensiven Vorbereitungen und es kam das Jahr 1989. Und im Jahr 1989, im Juni, haben wir den Beitrittsantrag fertig gehabt und der Außenminister, der Alois Mock, ist nach Brüssel gefahren und hat den Beitrittsantrag übergeben. Juni 1989. Die 12 Mitglieder haben uns ziemlich freundschaftlich, aber nicht sehr verbindlich gesagt, eure Wirtschaft ist mit unserer so verflochten, die Verhandlungen werden gar nicht lang dauern. 2/3 des österreichischen Außenhandelsvolumens war mit diesen 12. Also was soll ich da noch viel verhandeln? Die Verflechtung ist da. Das war 1989. Im Herbst 1989 und dann Anfang 1990 ist der eiserne Vorhang gefallen und die Berliner Mauer. Und die EU-Kameraden waren auf einmal nicht mehr so besonders interessiert an neuen Ländern zur Mitgliedschaft. Das haben wir dann langsam, schrittweise wieder aufbauen müssen. Es ist, hat schätzungsweise 3 Jahre, 4 Jahre gedauert, bis mir einmal die Geduld gerissen ist und ich habe den Kommissionspräsidenten Delors angerufen und habe gesagt, du hast mir gesagt, wir sind so verflochten, es wird nicht lang dauern. Hat er gesagt, ja, es tut mir leid, aber du musst wissen, in der EG fallen die wichtigen Entscheidungen immer in den letzten 10 Minuten. Du musst nur wissen, wann die anfangen. Ja? Und so war es dann auch. Und so ist die Delegation nach Brüssel gereist. Alois Mock, Franz Fischler, Viktor Klima, Ferdinand Latziner, Schlüsselrolle und andere. Und das war nicht so ein, das war kein Spaziergang. Also ich bin am Ballhausplatz sitzen geblieben, 2 Nächte, also Tage sowieso, 2 Nächte auch noch, und war immer am Telefon und sie haben mir immer berichtet, wie geht's, wie steht's und so weiter. Mock hat einmal angerufen und gesagt, er reist ab, das hat keinen Sinn mehr. Ich habe dann beschworen, dort zu bleiben. Ich glaube, das war das Landwirtschaftsthema und das Transitthema war ganz kompliziert. Landwirtschaft hat der Kollege Fischler dann sozusagen den konstruktiven Schwenk gemacht und ist mit einem fantastischen Verhandlungsergebnis nach Hause gekommen. Warum? Weil die österreichischen Bauern haben sich gefürchtet. Wir waren ja in vielen, die österreichische Wirtschaft in vielen geschützten Sektoren. Also ja, der Agrarhandel und die Agrarproduktion war insofern in einem geschützten Sektor, als unsere Preise am Weltmarkt nicht konkurrenzfähig waren und wir sie immer subventionieren mussten. Das waren die Butterberge, die Milchseen und Sie werden sich erinnern. Und also erst dann mit einem fantastischen Ergebnis nach Hause gekommen. Dann gab es noch was anderes, will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Ein riesiger Streitpunkt war der Alpentransit. Die großen LKW, die großen Brummer, die über Dauernautobahn, Brenner und so weiter Nord-Süd, Süd-Nord gefahren sind und wo die Franzosen im höchsten Grade erbost waren, nicht über uns, sondern über die Schweiz. Weil der Nord-Süd-Verkehr und Süd-Nord-Verkehr, der durch die Schweiz nicht durchkonnte wegen des Schweizer Riegels, der ist abgebogen durch Frankreich und hat die Franzosen belästigt. Und der Mitterrand hat mir in einem mitternächtlichen Telefonat gesagt, er stimmt da nicht zu, weil eine Schweiz genügt ihm. Und jetzt habe ich gesagt, ja, aber die anderen, die da Nord-Süd kommen, die biegen auch ab und fahren durch Österreich durch. So hat dann mühsam sind wir zusammengekommen und waren auf einmal eine Kampfgemeinschaft und so haben wir den Transitvertrag durchgebracht. Das Ganze war ein bisschen angespannt, wie Sie sich vorstellen können, weil die Deutschen haben gedrückt, die wollten unbedingt unsere Mitgliedschaft. Mit Franzosen habe ich gerade geschildert, den Briten war das kein besonderes Anliegen. Die Frau Thatcher hat mir immer was erzählt von Nordirland, wenn ich über Österreich gesprochen habe. Also auch nicht gerade hilfreich. Und so ist es durchgegangen. Und so sind wir dann durch die österreichischen Lande gereist und wir hatten ganz wenig Zeit, meine Damen und Herren. Die Verhandlungen wurden im März 1994, Ende März beendet. Für Juni war die Unterschrift in Unterzeichnung in Griechenland vorgesehen. Griechenland war in der Präsidentschaft. Und für uns entstand die Frage, wir wussten, dass wir eine Volksabstimmung machen müssten, wegen Gesamtänderung der Bundesverfassung. Wann machen wir die? Zwischen März und Juni ist für eine Volksabstimmung dieser Bedeutung und dieses Ausmaßes sehr wenig Zeit. Wir haben uns dann entschlossen, sie durchzuziehen und durchzupressen eigentlich, mit der Überlegung, wenn wir nach Griechenland fahren und den Vertrag unterzeichnen und heimkommen und sagen, nachher machen wir Volksabstimmung, hätten viele gesagt, was fragt sie uns jetzt noch? Ihr habt euch schon entschieden, vergesst es uns. Und wäre vielleicht dann doch nicht durchgegangen. Also wir haben die Volksabstimmung vorgegeben. Unsere Mitkandidaten, die Nordeuropäer, Finnland, Schweden, Norwegen, haben die Volksabstimmungen nachher gemacht. Die Finnen haben es halbwegs gut gewonnen, die Schweden knapp und die Norweger haben es verloren. Sodass also die Zentral- und Norderweiterung dann nur aus 3 Ländern bestand, nämlich Österreich, Finnland, Schweden. Und jetzt Lassen Sie mich noch eine Anekdote sagen. Ich habe erwähnt, dass der Eiserne Vorhang gefallen ist und die Berliner Mauer. Und dass die Position Russlands, auch wenn der Rischkow sagte, kommt überhaupt nicht in Frage, nicht mehr die Position war, mit der Kreisky konfrontiert war am Höhepunkt des Kalten Krieges. War eine andere weltpolitische und international politische Situation. Und am besten hat das eingefangen der Michail Gorbatschow, der immer gut war für einen Scherz auf der Zunge. Ich bin dort durch Moskau gepilgert und habe halt überall meinen Sprüchel aufgesagt, dass wir die internationalen Vereinbarungen einhalten werden, dass die Neutralität nicht im Staatsvertrag drinsteht, dass es ein autonomes österreichisches Gesetz ist und dass wir hauptsächlich die wirtschaftlichen Probleme im Sinn haben. Und überall habe ich das erzählt und manche haben genickt, manche so weiter. Ich habe auch war nie sicher, was der Dolmetscher überhaupt übersetzt. Und komme am letzten Tag zum Gorbatschow. Und der Gorbatschow redet ungefähr eine Stunde mit mir und ich habe schon gedacht, was wird mir der jetzt erzählen? Und man muss wissen, Gorbatschow ist jemand, der keinen Menschen ausreden lässt, der unterbricht ununterbrochen. Und wenn man das überleben will, muss man auch unterbrechen. Der Arme ist der Dolmetsch, weil der ist da hin und her gerissen. Und er sagt, der Gorbatschow, kein einziges Wort über unsere EG-Ambitionen. Und dann ist die Besprechung aus und er begleitet mich da die Stiegen runter und sagt, übrigens, kennst du die Margaret Thatcher? Sag ich, ich kenne die Margaret Thatcher. Kennst du sie gut? Gut. Sehr gut? Sag ich, ja, ich kenne sie sehr gut. Sagt, also du kennst die Margaret Thatcher sehr gut und trotzdem willst du in die EU. Ja? Und das ist jetzt eine Anekdote zum Lachen oder Schmunzeln, aber es hat in Wirklichkeit gezeigt, wie gar nicht mehr so ernst die alte europäische Ordnung dem Gorbatschow war, aufgebaut auf den Kalten Krieg, wo er längst schon seine Feindschaft mit dem Reagan begraben hat, wo er längst schon mit dem Kohl einigermaßen übereingekommen ist, über die deutsche Einigung. Und ich sage das deshalb zum Abschluss meiner Einleitung hier, weil, und Franz Fischler wird über die Gegenwart und Zukunft reden, freue mich schon drauf, weil wir lernen mussten und müssen, dass wir jetzt, was das europäische Integrationswerk betrifft, vor einer fast hundertprozentig geänderten Ausgangslage stehen als vor 20 Jahren. Einer weltpolitischen anderen Ausgangslage, einer, denken Sie an die digitale Revolution und IT, denken Sie an die ganze Energiesituation, in der Europa und die Welt sind, denken wir an die Bewältigung, Nichtbewältigung der Flüchtlings- und Asylantenproblematik. Wir sind vor vollkommen andere Aufgaben gestellt und besonders unsere nachfolgende Generation, die hat das Recht und den Anspruch, dass die abtretende oder schon abgetretene Generation sie darauf aufmerksam macht, eine wie große Herausforderung in Bezug auf neue Wege gehen, neue Verständnisse, neue Allianzen und Bündnisse schließen, wie groß diese Herausforderung sein wird. Ich traue Ihnen zu, dass Sie es schaffen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus